Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Nach 3 Tagen der Entwicklung eines Embryos im Reagenzglas nehmen wir von jedem Embryo eine Zelle.
Die guten ins Töpfchen.
Zu diesem Zeitpunkt besteht jeder Embryo üblicherweise aus 8 Zellen.
Die schlechten ins Kröpfchen.
Wir nehmen daraus eine Zelle, das schadet dem Embryo nicht.
Die guten ins Töpfchen.
Er entwickelt sich weiter, während wir den Gentest machen.
Die schlechten ins Kröpfchen.
Auf diesem Weg erfahren wir, ob der Embryo normal ist, ob er eine Krankheit in sich trägt und außerdem können wir testen, welches Geschlecht der Embryo hat.
Wir können jetzt wirklich legal Paaren, guck mal, erst Paaren.
Für Paare, die ein hohes Risiko tragen, ein Kind mit einer schweren, nicht wirksam behandelbaren, genetisch bedingten Krankheit oder Behinderung zu bekommen.
Embryonen genießen gemäß Artikel 1 und 2 den vollen Würde- und Lebensschutz.
Und alles, was nicht passt, wird ausgemerzt.
Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.
Jeder von uns hat im Schnitt die Anlage für 4 bis 5 schwere Erkrankungen in seinen Genen. Und wenn dieser Maßstab sich durchsetzt, dann kann keiner mehr geboren werden.
Das war klar, dass dieses Urteil zu Diskussionen führt. Der Bundesgerichtshof bestätigt den Freispruch für einen Arzt, der im Reagenzglas gezeugte menschliche Embryonen auf genetisch bedingte Krankheiten untersucht und die genetisch Vorbelasteten aussondert. Freispruch für das Aussondern von menschlichem Leben. Da ist sie wieder, die Diskussion um die Menschenwürde und darüber, wo diese anfängt. Die Diskussion um den Wert des Lebens und darüber, ob wir Gott spielen dürfen und entscheiden, welches Leben überleben darf. Da ist sie wieder, die Diskussion über die nötigen gesetzlichen Regelungen. Dabei hat der Bundesgerichtshof nur gesagt, das ist längst geregelt, zumindest wenn es um schwere genetische Schäden geht. Ausgemustert Qualitätskontrolle in der Kinderproduktion. Das darf sein, sagt der Bundesgerichtshof. Darf das sein? Fragt der Tag in HR2 Kultur. Sylvia Stadler über das gestrige Urteil des Bundesgerichtshofs in Leipzig.
Sowohl Richter als auch der Vertreter der Anklagebehörde und der Verteidiger waren sich hier einmal absolut einig. Der Senat brauchte nur eine kurze Beratungspause und bestätigte dann den Freispruch des Berliner Landgerichts für den Frauenarzt Matthias B. Die Revision der Staatsanwaltschaft Berlin, die ihn verurteilt sehen wollte, wurde verworfen. Nach Ansicht der Richter habe der Arzt weder gegen den Wortlaut noch den Sinn des geltenden Embryonenschutzgesetzes verstoßen. Er hatte 3 Paare behandelt, bei denen Anlagen für schwere Erbkrankheiten vorhanden waren. Die durch künstliche Befruchtung im Reagenzglas erzeugten Embryonen hatte er auf schwere Gendefekte untersucht. Nur die gesunden übertrug er schließlich den Frauen, die übrigen ließ er absterben. Anschließend zeigte er sich selbst an, weil er rechtliche Klarheit wollte. Dass es die nun gibt, begrüßte sein Anwalt Daniel Krause.
Solange es kein neues Gesetz gibt, wird es dabei bleiben, dass diese Eingriffe, die hier heute Gegenstand der Verhandlung waren, nämlich solche, mit denen schwerste genetische Auffälligkeiten abgeklärt werden sollen, zulässig sind. Und da sind alle Paare und Ärzte, die das beabsichtigen und in ihrer Praxis durchführen, jetzt durch diesen Richterspruch in dem Bereich der Sicherheit. Und daran gibt es auch keinen Zweifel mehr.
Die Richter begründeten ihre Entscheidung unter anderem damit, dass jede schwangere Frau hierzulande ihr ungeborenes Kind auf Erbkrankheiten untersuchen lassen könne. Das müsse auch vorher erlaubt sein. Die Richter spürten auch der Intention des Gesetzgebers vor 20 Jahren nach, als die jetzt angewendeten Methoden noch gar nicht verbreitet waren. Und sie führten an, dass schon damals im Gesetz ein Passus verankert wurde, der die Untersuchung auf schwere Erbschäden erlaubte, etwa wenn das Risiko für eine geschlechtsspezifische Erbkrankheit besteht. Doch jede weitere Auswahl, etwa für einen Wunschsohn oder eine Wunschtochter, hat der BGH klar ausgeschlossen. Bundesanwalt Hartmut Schneider.
Einer besten Auslese der Schaffung eines sogenannten Designer-Babys, diesen Prozessen hat der Senat definitiv einen Riegel vorgeschoben. Das alles ist nicht statthaft. Zu diesen Zwecken darf Präimplantationsdiagnostik nicht praktiziert werden.
Der Bundesgerichtshof hat also den Freispruch für einen Arzt bestätigt, der sich selbst angezeigt hatte, weil er Präimplantationsdiagnostik an Embryonen betrieben hat, bevor er sie nach künstlicher Befruchtung im Reagenzglas den Müttern eingesetzt hat. Dabei wurden Embryonen ausgesondert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit behinderte Kinder geworden wären. Denn darum ging es hier, um erblich vorbelastete Eltern. Der BGH stellt dazu fest, Diese Verfahrensweise ist nicht verboten in Deutschland, anders als das wohl die meisten bislang gedacht haben. Bevor wir uns mit dem Für und Wider der sogenannten PID beschäftigen, klärt uns unser Wissenschaftsredakteur Karl-Heinz Wellmann erst einmal auf. Er sagt uns, was das ist, was da gemacht wird, mit welchem Ziel.
Die Präimplantationsdiagnostik wird ausgeführt bei Embryonen, die im Reagenzglas gezeugt worden sind, also bei der sogenannten künstlichen Befruchtung. Und zwar wartet man etwa 3 Tage ab, bis sich der Embryo nach der Befruchtung entwickelt hat. Er hat dann ungefähr ein knappes Dutzend Zellen und man entnimmt aus diesem Embryo 1 oder manchmal auch 2 Zellen und untersucht die dann. Und zwar im Prinzip mit der gleichen Methodik, wie das auch die Kriminalpolizei beispielsweise machen kann, wenn sie DNA-Spuren untersucht, also Erbgut untersucht oder bei einem Vaterschaftstest. Im Prinzip geht es darum, nachzuschauen, ob bestimmte Veränderungen im Erbgut da sind, die später beim entwickelten Embryo, beim Kind, zu einer Erbkrankheit führen würden oder auch zu einem Abbruch der Schwangerschaft, weil die Fehlbildung so stark ist, dass sich überhaupt kein Kind entwickeln würde. Dazu muss man wissen, dass die ungefähr 20.000, 25.000 Gene, die ein Mensch hat, nicht durcheinander im Zellkern vorliegen, sondern abgepackt sind in bestimmten kleinen Paketen. Diese Pakete nennt man Chromosomen und davon hat jede Zelle 23 von der Mutter und 23 vom Vater bekommen. Und der typische Test ist der, zur Untersuchung beispielsweise, ob wirklich nur diese 46 Chromosomen, diese 46 Genpakete vorhanden sind oder ob womöglich eines zu viel da ist. Das kann passieren, beispielsweise beim Chromosom Nummer 21. Wenn das 3-mal vorhanden ist, dann spricht man vom sogenannten Down-Syndrom, Trisomie 21 auch genannt, früher Mongoloismus. Man untersucht also, ob mehr Chromosomen vorhanden sind als üblich. Und man kann auch untersuchen, ob die vorhandenen 46 Chromosomen irgendwie deformiert sind. Aber man muss immer vorher wissen, wonach man sucht. Es werden nämlich bestimmte chemische Markierungen an diese Chromosomen angebracht, die sich an bestimmten Stellen dann ansetzen, wenn ein genetischer Fehler vorhanden ist. Neben dieser Untersuchung auf grobe Fehler sozusagen im Erbgut der Chromosomen kann man auch ganz gezielt nach einzelnen Genen suchen. Man kann beispielsweise nachweisen, diejenigen Gene, die schon heute bekannt sind. Es gibt Gene, bei denen die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs steigt. Es gibt Gene, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Chorea-Huntington, also den Veitstanz, hervorrufen. Es gibt beispielsweise ein Gen für die Krankheit Mukoviszidose, das am Chromosom 7 liegt. Also solche gezielten Untersuchungen auf einzelne Gene ist auch möglich. Und man kann natürlich auch untersuchen, ob die Zellen XX oder XY-Chromosom enthalten. Also sprich, ob es ein Mädchen wird oder ob es ein Bub wird.
Präimplantationsdiagnostik PID, erklärt von Karl-Heinz Wellmann. Das Problem ist jetzt vielleicht schon deutlich geworden. Um es aber noch einmal zuzuspitzen, sei gesagt, es geht darum, ob wir erstens menschliches Leben im Reagenzglas erzeugen und dann wegwerfen dürfen, nämlich die Embryonen, die der Mutter nicht eingesetzt werden. Und es geht dann noch darum, und das ist der Knackpunkt eigentlich, ob wir darüber entscheiden dürfen, welches Leben lebenswert ist, ob wir also aussuchen dürfen, wer überlebt und dafür Kriterien setzen dürfen. Keine Behinderung oder ein bestimmtes Geschlecht bevorzugen zum Beispiel. Professor Monika Frommel, Direktorin des Instituts für Sanktionenrecht und Kriminologie in Kiel. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben mit Rechtsgutachten den Arzt begleitet, der sich selbst angezeigt hat, um rechtlich klären zu lassen, wie es um die Präimplantationsdiagnostik steht und dessen Freispruch gestern vom Bundesgerichtshof bestätigt worden ist.
Ja.
Was war für Sie als Juristin daran interessant? Was galt es zu klären?
Ich habe mich gewundert, wieso die Ärzteschaft geglaubt hat, Präimplantationsdiagnostik sei verboten in Deutschland. Und bin sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es damit zusammenhing, dass die deutschen Reproduktionsmediziner ausländische Verfahren kopiert haben, statt ein mit dem deutschen Recht vereinbares Verfahren zu wählen. Und dieser Arzt hat eben eine sogenannte Trophoblastenbiopsie vorgenommen. Das heißt, er hat sehr spät diese genetische Untersuchung vorgenommen an einem Embryo, der etwa 50 Zellen schon hat und wo die Entnahme von 1-2 Zellen kein Problem sind. Und diese Methode erschien mir ganz evident mit dem deutschen Recht vereinbar zu sein und der BGH hat das ja auch bestätigt.
Darf ich da ganz kurz nochmal einhaken? Da geht es dann auch darum, dass mit diesen Zellen, die man da entnimmt, kein Missbrauch mehr möglich ist. Also die sind nicht mehr totipotent, man kann da nicht mehr klonen und andere Dinge.
Man kann nichts machen und der Embryo, der untersucht wird, kann transferiert werden. Also der wird auch nicht geschädigt.
Also der Embryo bleibt am Leben, der wird nicht getötet. Und die Unklarheit ist aber nun, was dann passiert, wenn man dann weiß, dieses Kind würde behindert sein, ob man dann berechtigt ist, es nicht einzusetzen.
Die Frau hat selbstverständlich das Recht zu entscheiden, welchen und wie viele Embryonen sie aufnehmen will. Also mehr als 3 darf sie nicht, aber das andere darf sie entscheiden. Und es war auch schon immer klar, dass die Patientenautonomie im Embryonschutzgesetz einen hohen Stellenwert hat.
Wenn sie 3 Embryos aufnimmt, heißt es nicht, dass sie auch Drillinge kriegt, sondern das heißt nur, dass...
Dann kann sie Pech haben und 4 bekommen.
Genau.
Ja.
Wo sind jetzt die Unklarheiten? Was genau muss denn jetzt noch geklärt werden?
Jetzt ist alles klar. Das heißt, die Ärzteschaft kann jetzt erkennen, dass sie 20 Jahre lang im Irrtum sich befand, dass nur eine Präimplantationsdiagnostik verboten ist, die mutwillig gemacht wird, also ohne, dass eine schwere Behinderung vorliegt, dass man dieses Geschlecht nicht selektieren darf und dass man nicht zu früh die Diagnostik machen darf. Das wissen Sie jetzt und nun ist das Embryonschutzgesetz hinreichend bestimmt.
Also PED, Präimplantationsdiagnostik, ist nicht gleich PED, ist die Regel. Es geht im jetzt entschiedenen Fall um Diagnostik am Embryonen. Es geht nicht um totipotente Zellen, es geht nicht um Stammzellforschung. Das ist jetzt klar. Dennoch beginnt gerade eine Diskussion darüber, ob nicht die Gesetze geändert werden müssten nach diesem Urteil.
Diese Diskussion ist nicht neu. Seit 20 Jahren, seit es das Embryonschutzgesetz gibt, gibt es eine Begleitmusik, die immer von einem Fortpflanzungsmedizingesetz tönt. Diese Begleitmusik ist langweilig und wir werden sie nicht abstellen können. Es hat was mit Unbelehrbarkeit zu tun.
Warum glauben denn die Menschen, dass sie ein Fortpflanzungsmedizingesetz brauchen?
Ärzte glauben, dass alles geregelt werden muss. Sie sehen nicht, dass Strafrecht eine sehr gute Regelungsmaterie ist, weil nämlich etwas, was nicht verboten ist, ist dann auch nicht strafrechtlich untersagt. Das sollten Sie eigentlich mal endlich als Vorteil erkennen. Und im Übrigen werden alle rechtlichen Fragen, die es sonst noch gibt, durch andere Gesetze geregelt. Also der Personenstand des Kindes steht im BGB. Was man untersuchen darf und was nicht, steht im Gendiagnostikgesetz. Dass die Frau beraten werden muss, steht auch im Gendiagnostikgesetz. Berufsrechtliche Regelungen gibt es. Das heißt, wir haben ein ganz feines Gespinst von subtilsten Regelungen. Es ist auch in den Zeitschriften der Reproduktionsmediziner dargestellt, dieses Recht. Und es wäre ganz schön, wenn Sie das jetzt einfach mal lesen und diese Fortpflanzungsmedizingesetzdebatte jetzt einfach mal beenden.
Frau Professor Frommel, Sie sagen das jetzt so, als sei jetzt endlich nur mal klargestellt, was sowieso schon rechtens war und immer auch möglich war, nur die Mediziner wären verbohrt und hätten es nicht gemerkt?
Ein Teil der Standesvertreter war lange Zeit verbohrt und sie brauchen jetzt sozusagen einen Weg, um ihr Gesicht zu wahren. Ich bin ja seit 10 ziemlich angefeindet worden, weil ich das schon vor 10 gesagt habe. Und freue mich jetzt, dass es stimmt, dass es nicht meine Privatmeinung ist, sondern dass es sowohl den Generalstaatsanwalt als auch den 5. Strafsenat überzeugt hat.
Schauen wir mal, was die Mediziner dazu sagen. Vielen Dank, Professor Monika Frommel, Direktorin des Instituts für Sanktionenrecht und Kriminologie der Universität in Kiel.
Dankeschön.
Ein grauer, gedrungener Bau, nur 34 Stockwerke hoch. Über dem Haupteingang die Worte Brut- und Normzentrale Berlin-Dahlem. Darunter auf einer Tafel der Wahlspruch des Weltstaats. Gemeinschaftlichkeit, Einheitlichkeit, Beständigkeit. Die Arbeiter trugen weiße Kittel, ihre Hände steckten in blassen, leichenfarbenen Gummihandschuhen. Das Licht war kalt, tot, gespenstisch. Nur von den gelben Tuben der Mikroskope lieh es sich eine gewisse lebendige Fülle und lag wie Butter auf den blanken Zylindern, ein satter Streif nach dem anderen, die endlose Reihe der Arbeitstische entlang. »Und dies«, sagte der Direktor, die Tür öffnend, »ist der Befruchtungsraum.« 300 Befruchter standen über ihre Instrumente gebeugt, als der Brut- und Normdirektor den Saal betrat. Kaum ein Atemzug unterbrach die Stille, kaum ein gedankenverlorenes vor sich hin summen oder pfeifen störte die allgemeine angespannte Vertieftheit. Eine soeben eingetroffene Gruppe sehr junger, sehr rosiger und sehr unerfahrener Studenten folgte aufgeregt und ein bisschen beklommen dem Direktor auf den Fersen. Jeder hielt ein Merkheft in der Hand, in das er, so oft der große Mann den Mund auftat, krampfhaft kritzelte. Aus erster Quelle eine besondere Gunst. Der Brut- und Normdirektor von Berlin legte Wert darauf, seine neuen Studenten höchstpersönlich durch die einzelnen Abteilungen zu führen.
Ausschnitt aus einem Klassiker der Weltliteratur, der die Manipulation am Menschen zum Thema hat. Brave New World von Aldous Huxley. Wir besuchten die Menschenproduktionshalle der schönen neuen Welt. Fortsetzung folgt. Ausgemustert, Qualitätskontrolle in der Kinderproduktion. Der Tag in HR2 Kultur am Tag nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Präimplantationsdiagnostik, nach der höchstrichterlichen Bestätigung des Freispruchs für einen Arzt, der Embryonen auf genetische Defekte untersucht und die mit Krankheitsdisposition dann verworfen hatte. So übrigens der Terminus technicus für Aussondern. Über die Präimplantationsdiagnostik wird in Deutschland schon viele Jahre heftig diskutiert, heftiger als in anderen Ländern, weil unsere jüngste Geschichte uns bei diesem Thema natürlich auch anders belastet als andere Nationen. Schließlich haben die Nazis sogenanntes unwertes Leben, also Behinderte, ausgesondert und umgebracht. Das sieht der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Hubert Hüppe als Gefahr auch der Präimplantationsdiagnostik, dass behinderte Kinder verworfen werden. Ja, dass sogar, wie in China, das schon sein soll, nach Wunschgeschlecht ausgewählt werden könnte irgendwann.
Es wird ein Dammbruch sein, man wird das nicht aufhalten können und alles, was nicht passt, wird ausgemerzt.
Starke Worte, ausgemerzt. Aber für Hüppe und andere Kritiker wird eine Grenze überschritten, die dicht bleiben sollte. Vor 8 Jahren beschrieb die Enquete-Kommission des 14. Bundestages in ihrem Abschlussbericht zu Recht und Ethik in der modernen Medizin genau diese Befürchtungen.
Prinzipiell ist, technisch gesehen, mit der Präimplantationsdiagnostik nicht nur eine negative Abwahl, sondern auch eine positive Auswahl von Embryonen mit erwünschten genetischen Merkmalen als Indikation möglich.
Und so kam die Enquete-Kommission zu dem Schluss, der Bundesregierung zu empfehlen, die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland im Rahmen des Embryonenschutzgesetzes nicht zuzulassen. Ganz im Einklang mit den großen Kirchen in Deutschland, deren Position in einem Papier der evangelischen Kirche EKD aus dem Jahre 2002 nachzulesen ist.
Würde die Gesetzgebung die PID zulassen, so müsste sie zugleich erlauben, eine über die heute geltenden Regelungen hinausgehende Zahl von Embryonen künstlich zu erzeugen und unter diesen nur diejenigen auszuwählen, die sich nach ihrer Untersuchung als gesund erweisen, also frei von dem Risiko bestimmter genetisch bedingter Erkrankungen, die anderen aber zu vernichten oder auf unbestimmte Dauer aufzubewahren. Somit würde der Schutz des beginnenden menschlichen Lebens von vornherein auf gesundes Leben beschränkt. Damit würde nicht nur, wie bei dem Schwangerschaftsabbruch, aufgrund medizinischer Indikation eine der Mutter nicht zumutbare körperliche Notlage oder eine von ihr psychisch nicht zu bewältigende Konfliktlage anerkannt, sondern zugleich ein Recht eingeräumt auf Auswahl von Leben, das entweder als lebenswert oder als nicht lebenswert eingeschätzt würde. Dies wäre mit der gebotenen Achtung der Würde des Menschen unvereinbar.
Der Nationale Ethikrat wiederum schloss sich 2003 nicht der Position der Enquete-Kommission des Bundestages und der Kirchen an. Er empfahl im Rahmen des Embryonenschutzgesetzes, in begründeten Fällen Präimplantationsdiagnostik zuzulassen.
Udo Langenohl zur gesellschaftspolitischen, ethischen Diskussion über die Präimplantationsdiagnostik. Professor Eberhard Schockenhoff, katholischer Moraltheologe an der Uni Freiburg und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Professor Frommel hat vorhin gesagt, es gebe gar keine neue Rechtslage. Es sei mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes von gestern nur die ohnehin bestehende klargestellt worden. Und also könnten die Ärzte bei genetischer Disposition der Eltern auf Vorbelastung der Embryonen testen. Die Frage an Sie ist nun eine weniger juristische als gesellschaftspolitische. Ist mit dem Urteil nicht doch eine neue Lage entstanden, die eben doch nach einer genaueren Regelung verlangt?
Selbstverständlich hat dieses Urteil eine neue Lage geschaffen. Nämlich insofern, als man bislang, jedenfalls war das die vorherrschende Rechtsauffassung, davon ausging, dass die Präimplantationsdiagnostik durch das Embryonenschutzgesetz untersagt ist. Mit seinem Urteil hat der BGH nun der PID Tür und Tor geöffnet und es wird sich bald auch bei uns, wenn der Gesetzgeber nicht einschreitet, eine entsprechende Praxis herausbilden.
Wenn der Gesetzgeber nicht einschreitet, was soll der jetzt genau regeln?
Also in dem Urteil des BGH ist ja davon die Rede, dass die Verwerfung von Embryonen dann nicht strafbar ist, wenn sie starke genetische Schäden oder schwere genetische Schäden aufweisen. Dieser Begriff ist ja völlig interpretationsoffen und unbestimmt. Es geht ja nicht nur darum, mögliche schwere Behinderungen auf diese Weise zu verhindern. Schon das wäre eine Diskriminierung behinderter Menschen. Schon das verstößt eigentlich gegen das Diskriminierungsverbot von Artikel 3 unseres Grundgesetzes, sondern man kann ja mithilfe der PID etwa auch die genetische Disposition zu spät manifestierenden Erkrankungen erkennen und diese Embryonen dann aussortieren. Also so wie man das in anderen Ländern mit dem sogenannten Brustkrebsgen macht. Mhm. Also eine Erkrankung, die weit in der zweiten Lebenshälfte ausbricht, bis dahin möglicherweise durch erhoffte Therapiefortschritte auch gut behandelbar sein wird. Das wird dann als Grund angenommen, den betreffenden Embryo erst gar nicht das Recht auf Entwicklung und auf ein eigenständiges Leben zuzusprechen. Oder denken Sie an die Praxis, die es in anderen Ländern gibt, dass man, um die Erfolgsquote der In-vitro-Fertilisation zu erhöhen, sogenannte Top-Embryonen auswählt und die anderen, die dann hinter diesen Besten zurückbleiben, eben verwirft.
Also die Leistungsfähigen sozusagen
heraus. Ja, die eben eine bessere genetische Voraussetzung für eine gute Entwicklung, eine optimale Entwicklung aufweisen. Und diese Praxis hat sich in anderen Ländern längst etabliert. Und nachdem nun der Bundesgerichtshof durch seine aus meiner Sicht etwas befremdliche Interpretation aber verbindlich festgelegt hat, dass das auch in Deutschland möglich ist und dem bestehenden Embryonenschutzgesetz nicht widerspricht, muss der Gesetzgeber, wenn er eine solche Praxis nicht will, eben gesetzgeberisch tätig werden. Und da hat sich die Enquete-Kommission ja schon vor 8 Jahren in diesem Sinn geäußert und ist insofern auch durch die Untätigkeit des Gesetzgebers möglich geworden, dass wir die jetzige Situation haben.
Also haben wir jetzt doch den Dammbruch, von dem die Rede war. Wir haben etwas, was bislang als verboten, zumindest in den meisten Köpfen gegolten hat, jetzt plötzlich als erlaubt vor uns stehen.
Das ist ein Topos in der gegenwärtigen bioethischen Diskussion bei uns in Deutschland. Man sagt immer, die Dammbruchargumente sind schwach. Niemand möchte das heraufführen, etwa diese Vision, die Sie eben in dem klassischen Zitat von Aldous Huxley aus seiner Brave New World gebracht haben. Aber wenn dann eine Entwicklung in diese Richtung eintritt, dann sagt man, der Dammbruch liegt schon zurück. Wir haben ihn längst, wir können ihn nicht mehr verhindern.
Ist es dann nicht wirklich egal, wer, in diesem Fall ist das Wort des Terminus technicus, habe ich ja schon genannt, verworfen, Sie haben das eben auch gesagt, wer da verworfen wird oder welche Art von Leben verworfen wird, ist es denn nicht egal, um welche Art von Behinderung es da geht?
Das ist nicht gleichgültig, denn jeder Mensch hat, auch ein behinderter Mensch, hat ein Lebensrecht, das ist verankert in seiner Menschenwürde. Und insofern ist das mit dem Selbstverständnis eines demokratischen Rechtsstaates eigentlich unvereinbar.
Ja, das meine ich ja. Also das ist nicht, es gibt doch keine Schwere von Behinderung. Wer will denn den Grad der Behinderung festlegen, ab dem etwas verworfen werden darf?
Das ist eben das Dilemma. Man könnte entweder eine Generalklausel, die würde dann aber sich sofort erweitern. Dann würden alle möglichen Formen von Behinderung darunter subsumiert werden. Oder man würde einzelne Behinderungsarten benennen, die als besonders schwerwiegend gelten. Und dann würde man diejenigen lebenden Menschen, die an diesen Behinderungen leiden, noch in deutlicherer Weise diskriminieren.
Also niemand
hat das Recht, menschliches Leben von außen zu bewerten oder über den Lebenswert eines schwerbehinderten Menschen zu bestimmen.
Hört sich irgendwie ein bisschen wie die Disposition einer griechischen Tragödie an. Egal wie man entscheidet, ist es falsch.
Unter der Voraussetzung, dass wir, wovon wir bisher ausgingen, dass jeder Mensch von sich aus ein Lebensrecht hat, ist das eine Entscheidung, die das, was Menschen stellvertretend für andere entscheiden können, prinzipiell übersteigt.
Professor Eberhard Schockenhoff, katholischer Moraltheologe und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Vielen Dank.
Bitte schön.
Und nun kommen wir zu einem Arzt, der beim Kinderwunschzentrum in Wiesbaden genau solche Eltern immer wieder empfängt, die dieses Problem haben, das die Eltern auch hatten, die jetzt deren Arzt jetzt vom Bundesgerichtshof freigesprochen oder dessen Freispruch da bestätigt worden ist. Dr. Thomas Hahn aus Wiesbaden, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Zu Ihnen kommen Eltern mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Sie wollen denen helfen. Es kommt nun, gesetzt den Fall, oder Sie kennen solche Fälle, es kommt nun ein Paar zu Ihnen mit einer genetischen Vorbelastung. Was machten Sie dann bisher?
Ja, die Beratungssituation lief bisher darauf hinaus, dass man diesem Paar empfehlen musste, eine Schwangerschaft auf Probe. Und wenn dann diese schwerwiegende Erkrankung beim Embryo im Rahmen der Pränataldiagnostik, also der vorgeburtlichen Diagnostik, etwa durch Fruchtwasseruntersuchung entdeckt und diagnostiziert wurde, hat man diesen Menschen dann den Schwangerschaftsabbruch zugemutet.
Das hat man dann mit einer anderen Begründung getan, denn hier haben wir es mit Paragraph 218 zu tun, weil das dann der Mutter unzumutbar gewesen wäre. Und dann hat man das Mutterrecht gegen das Lebensrecht des Kindes.
Korrekt.
Ja.
Die Alternative war, für solche Paare ins Ausland zu gehen und sich dort die Präimplantationsdiagnostik durchführen zu lassen.
Wenn Sie das sich leisten konnten.
Wenn Sie das sich leisten konnten, und ich habe einen konkreten Fall, der mir nicht aus dem Kopf geht. Wenn ich den ganz kurz erläutern darf, ein schwerbehinderter Mann aufgrund einer angeborenen Erkrankung des Knochensystems im Rollstuhl kam er mit seiner Ehefrau zu mir in die Sprechstunde und mit der Frage, ob ich helfen könne. Und dann habe ich diesen Mann gefragt, ja, wie sieht es aus, welches Risiko sind Sie bereit für Ihre Nachkommen zu akzeptieren? Hat er gesagt, er möchte nicht, dass seine Kinder die Erkrankung erleiden müssen, mit der er sich sein Leben lang rumquält.
Mhm.
Das war eine klare Aussage. Und dem Paar habe ich gesagt, sicher ausschließen kann man das vor einem Embryotransfer nur durch die Präimplantationsdiagnostik. Und die ist eben nur im Ausland zulässig, nach meinem damaligen Kenntnisstand.
Jetzt hat Ihnen der BGH mit seinem Urteil von gestern bei diesem Patienten geholfen. Diesen Paaren dürften Sie jetzt helfen.
Korrekt. Also da gibt es Rechtssicherheit. Bei allem Respekt, Frau Posser-Frommel hat ja vorhin gesagt, die Mediziner waren in der Vergangenheit nur ignorant. Das möchte ich ein bisschen einschränken. Wir verfolgen natürlich die Diskussionen auch. Und ich habe die Rechtsunsicherheit und die verschiedenen Positionen immer mit großem Interesse verfolgt. Und solange der Mediziner, der dann letztlich strafrechtlich belangt wird, und das heißt ja im Embryonschutzgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer und so weiter, solange da keine Rechtssicherheit besteht, kann sich das kein Mensch leisten, sich auf einen so rechtlich unterschiedlich beurteilten Terrain zu begeben.
Aber etwas anderes würden Sie sich doch leisten, Herr Dr. Hahn. Sie würden diese Frage entscheiden und Embryonen, die jetzt die Disposition zu der Knochenkrankheit Ihres Patienten haben, verwerfen.
Korrekt.
Das würden Sie sich zumuten und Sie hätten und Sie könnten ruhig schlafen.
Das könnte ich. Denn es ist im Grunde die gleiche Frage, die sich bei dem gleichen Paar 15, 16, 17 Wochen später wiederum stellt.
Ja.
Ja. Nämlich die Frage, breche ich diese Schwangerschaft ab oder nicht?
Wenn es in diesem Falle so einfach ist, dass es dann in der Schwangerschaft hervorkommen würde, wie ist es bei Behinderungen, die so einfach nicht während der Schwangerschaft festzustellen sind, die erst sehr viel später auftreten?
Also Sie denken jetzt an das Brustkrebsgen.
Zum Beispiel, das schon erwähnt wurde.
Das ist aus meiner Sicht völlig außer Diskussion. Also ich denke, die Angst vor Missbrauch verstehe ich. Das ist völlig klar. Und auch der Diskurs, der darüber entstanden ist, den verstehe ich auch. Mhm. Dennoch denke ich, auch das lässt sich ja regeln. Wir sind ja kein regelungsarmes Land.
Das und, kann man nicht sagen. Nein.
Das kann man so sicher nicht sagen. Und ich denke, bei allen Dingen, mit denen man im täglichen Umgang zu tun hat, das Messer ist eine Mordwaffe in der einen Hand und in der anderen Hand ist es ein segensreiches Instrument, auf das wir nicht verzichten können. Also alleine die Angst vor Missbrauch von aus meiner Sicht segensreichen Methoden im Einzelfall, der definiert werden muss, darf man die Methoden nicht verteufeln.
Was fehlt Ihnen jetzt noch? Sie haben jetzt in einem Punkt Rechtssicherheit, wenn es um genetisch fatale Dispositionen geht und eine Behinderung sicher auftreten wird. Was fehlt Ihnen jetzt noch an Rechtssicherheit? Was hätten Sie noch gerne, was die Präimplantationsdiagnostik betrifft?
Gut, man könnte sich überlegen, ob man nicht im Interesse der Frau argumentiert und sagt, sie hat ein Anrecht, diese sehr aufwendige Therapie, die emotional aufwendig ist, die finanziell aufwendig ist, die zeitlich belastet, die möglicherweise auch den Körper belastet im Einzelfall, ob man diese Therapie nicht so gut wie irgend möglich anbieten muss und eben auf die Art und Weise mit Hilfe der Diagnostik die Embryonen identifiziert mit dem besten Entwicklungspotenzial.
Das sind die Top-Embryonen, von denen wir es gerade hatten.
Das kann man so pointiert darstellen. Ich würde das etwas anders nennen, aber im Grunde kann es darauf hinauslaufen.
Ja, die Arbeit des Journalismus ist die der Zuspitzung.
Klar. Die klassische Präimplantationsdiagnostik hat bisher nicht die Möglichkeit eröffnet, da einen Vorteil zu entwickeln. Aber die Trophoblastenbiopsie, der Begriff ist vorhin genannt worden, das heißt die späte Biopsie am Embryo, hat möglicherweise das Potenzial, das zu tun.
Also da ist noch einiges im Gange, was an zusätzlicher Technologie auch noch auf uns zukommt. Und da sehen auch Sie Regelungsbedarf.
Ganz sicher, ganz sicher. Also es wird mit der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten auch wieder neue Fragen geben, die permanent geregelt werden müssen. Aber schon jetzt sehe ich zum Beispiel auch bei der Frage der Eizellspende Regelungsbedarf. Die Eizellspende ist explizit verboten in Deutschland. Ich habe das Problem, meinen Patienten zu erklären, warum die Samenspende zulässig ist, die Eizellspende aber nicht. Diese Patienten wandern ins Ausland ab und ich denke, dass einerseits ja auch schon vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte reklamiert wird, dass man das in den einzelnen Ländern überdenkt. Österreich ist konkret verurteilt worden zu Schadensersatz bei einem Paar, bei dem die Eizellspende verboten wurde. Und ich sehe auch hier in der Republik erheblichen Handlungsbedarf, diesen gesetzlichen Wust. Und ich bin kein Jurist, sondern ich verfolge nur die Gesetze, die mich umgeben und das, was ich mache, regeln. Und das ist aus meiner Sicht ein Boost, zu ordnen. Und dann nenne ich das eben Fortpflanzungsmedizingesetz in Form eines solchen Gesetzes zu gießen und zu regeln. Auf die Art und Weise sowohl das Positive der Methode zu ermöglichen und auf der anderen Seite natürlich auch den Missbrauch, den keiner will, zu verhindern.
Dr. Thomas Hahn vom Kinderwunschzentrum Wiesbaden. Wir merken, um die Diskussion kommen wir auf keinen Fall herum. Weiter geht es in der Menschenproduktion der schönen neuen Welt des Aldous Huxley.
An die Brutöfen gelehnt, gab er den wild über die Seiten hastenden Bleistiften eine kurze Beschreibung des modernen Befruchtungsvorgangs, sprach selbstverständlich zuerst von dem operativen Eingriff. Eine freiwillige, zum Gemeinwohl auf sich genommene Operation, die überdies noch mit einer Prämie in Höhe von 6 Monatsgehältern verbunden ist. Beschrieb hierauf das Verfahren, mit dem der entnommene Eierstock am Leben und funktionstüchtig gehalten wurde, ging dann auf die Frage der optimalen Temperatur, des Salzgehalts und der Viskosität über, erwähnte die Nährlösung, in der die abgetrennten und ausgereiften Eier aufbewahrt wurden, führte seine Schützlinge an die Arbeitstische und zeigte ihnen, wie diese Lösung aus den Reagenzgläsern abgezogen und tropfenweise auf die vorgewärmten Objektträger der Mikroskope geträufelt wurde. Wie die in ihr enthaltenen Eier auf Fehlentwicklungen untersucht, gezählt und in einen porösen Behälter gelegt wurden und wie man diesen Behälter in eine warme Brühe voll freischwimmender Spermatozoen tauchte. Und wie nach 10 Minuten der Behälter aus der Flüssigkeit gehoben und sein Inhalt neuerlich untersucht wurde. Waren einige Eier unbefruchtet geblieben, wurde er noch ein zweites Mal und, wenn nötig, noch ein drittes und viertes Mal eingetaucht. Dann kamen die befruchteten Eier zurück in die Brutöfen, wo die Alphas und Betas bis zur endgültigen Abfüllung in die Flaschen blieben, während die Gammas, Deltas und Epsilons schon nach 36 Stunden herausgenommen und dem Bokanowski-Verfahren unterzogen wurden. Bokanowski-Verfahren, wiederholte der Direktor und die Studenten unterstrichen das Wort in ihrem Heftchen. Ein Ei, ein Embryo, ein erwachsener Mensch, das Natürliche. Ein bokanowskisiertes Ei dagegen knospt und sprost und teilt sich. 8 bis 96 Knospen und jede Knospe entwickelt sich zu einem voll ausgebildeten Embryo, jeder Embryo zu einem voll entwickelten Menschen. 96 Menschenleben entstehen zu lassen, wo früher nur eines entstand. Fortschritt.
Fortschritt eben. Von der schönen neuen Welt, das Buch, der Buchproduktionsjahres 1932, so alt ist das Buch schon, zurück in den Alltag 2010 und zu unserem Thema der Präimplantationsdiagnostik, die für die Kritiker nichts anderes ist als Menschenselektion, die Aussonderung von Leben, der Eingriff in die Schöpfung, je nach Standort und Sichtweise. Aber andere Länder, andere Perspektiven, was in Deutschland nicht erlaubt ist, nämlich die Präimplantationsdiagnostik auch ohne Verdacht auf genetische Vorbelastung, die sofort zu einer Behinderung führt, das geht bei unseren Nachbarn mit unterschiedlichen Graden von Beschränkung. Am wenigsten ist in China geregelt, da lassen die Eltern deshalb die Mädchen aussortieren und produzieren einen männlichen Babyüberschuss, auch eine Form der Beschränkung des zukünftigen Bevölkerungswachstums. Einen Fall aus Großbritannien, wo es um das schon mal mehrfach erwähnte Gen für den Brustkrebs oder die Disposition für den Brustkrebs geht, beschildert uns jetzt Barbara Wesel.
Kelly Charles war überglücklich, als sie nach einer künstlichen Befruchtung ein gesundes kleines Mädchen auf die Welt brachte. Besonders groß aber war ihre Freude darüber, dass diesem Kind mit Sicherheit ihr eigenes Schicksal erspart bleiben würde.
To know that a child of mine would be able to grow up without having the 50-85% chance of developing breast cancer would just be fantastic.
Zu wissen, dass mein Kind aufwachsen wird, ohne diese 50-80%ige Chance, Brustkrebs zu entwickeln, das ist fantastisch. Fast alle Frauen in Kellys mütterlicher Familie nämlich starben relativ jung an Brustkrebs. Ein Gentest brachte heraus, dass sie erblich belastet ist. Und mit einer Reihe weiterer Gentests wurde dann sichergestellt, dass sie diese Krankheitsbelastung nicht weitergeben würde. Dr. Paul Serral vom University College London produzierte durch künstliche Befruchtung 11 Embryos für Kelly Charles und ihren Mann. Diese wurden getestet, 6 von ihnen trugen das Brustkrebsgen. 2 der verbleibenden Embryos dann wurden der Mutter mit Erfolg eingesetzt. Die Familie ist begeistert, dass ihr Kind diese bestimmte Form von genetisch bedingtem Krebs nicht haben wird. Und das bleibende Erbe, sie wird es auch nicht weitergeben an spätere Generationen. Diese sogenannte Präimplantationsdiagnostik ist in Großbritannien erlaubt und wird schon vielfach praktiziert. Allerdings setzt die britische Aufsichtsbehörde für dieses gesamte Feld der embryonalen Gentechnik, HFEA abgekürzt, dieser Technik Grenzen. Verboten ist in jedem Fall die Auswahl des Geschlechtes. Verboten ist aber auch, was in den USA praktiziert wird, die Untersuchung des gesamten Genoms eines Embryos, etwa auf generelle Gesundheitsmerkmale, Größe, Körperbau, Begabungen etc. Erlaubt ist nur das Screening für bestimmte Erbkrankheiten. Im Prinzip auch nur solche, die früh ausbrechen, wie etwa die Lungenkrankheit Mukoviszidose. Seit einiger Zeit aber würden die Grenzen etwas weiter gezogen, erklärt Professor Stephen Minger. Er ist einer der führenden Stammzellbiologen am King College London. Wir erlauben es jetzt für Leute mit familiär bedingtem frühen Brustkrebs. Es gab einen Fall in einer frühen Form von Alzheimer. Aber darüber hinaus nach Genen zu suchen, die nur eine gewisse Anfälligkeit für Krankheiten zeigen, da bin ich völlig dagegen. Wir würden eine neue eugenische Debatte lostreten. Eugenics Movement. Das heißt, eine Diskussion darüber, nach welchen Kriterien Embryos sozusagen aussortiert werden dürfen, welche Formen von erblicher Belastung als tolerabel betrachtet werden müssen oder nicht. Es muss bei einer begrenzten Liste schwerer Erbkrankheiten bleiben, wie Huntington's, Parkinson's, T-Sachs und so weiter. Für diese katastrophischen Krankheiten bietet sich die Präimplantationsdiagnostik an, sagt Professor Minger. Darüber hinaus aber ist in Einzelfällen in Großbritannien auch schon eine Praxis genehmigt worden, die selbst in diesem gentechnikfreundlichen Land zu einer öffentlichen Debatte führte. Die Herstellung eines sogenannten rettenden Geschwisters. Den Eltern eines Kindes, das an einer seltenen Blutkrankheit leidet, ist erlaubt worden, mit Hilfe des vorgeburtlichen Embryo-Screening einen kleinen Bruder zu zeugen, mit dessen Rückenmarksspende dem älteren Kind dann das Leben gerettet werden konnte. Allerdings sind solche Fälle bisher selten und werden nur genehmigt, wenn es um die Heilung von lebensbedrohenden Krankheiten geht.
Barbara Wesel war das aus London. Professor Jean-Niklas Faust, stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Guten Tag.
Ja, guten Abend.
Sie haben eine Tochter mit dem Angelman-Syndrom. Das ist eine genetisch bedingte geistige Behinderung. Hätten Sie das per Präimplantationsdiagnostik vorher feststellen können?
Nein, da es ja keinerlei Anzeichen darauf gab, dass es zu einer Behinderung unseres Kindes kommen würde, hätte man bei einer Präimplantationsdiagnostik auch nicht nach dem sehr seltenen Angelman-Syndrom gesucht und es somit auch nicht gefunden.
Obwohl das von Ihnen vererbt wurde, also von der Mutter kommt.
Ja, wobei man sagen muss, es ist zwar dann in der Eizelle möglicherweise vererbt worden, oder es ist in der Eizelle vererbt worden, aber ob ich es fixiert habe, auch in anderen Eizellen, oder ob es zufällig in dieser einen Eizelle entstanden ist, das ist unklar, und in den allermeisten Fällen ist es etwas, was spontan entstanden ist in einzelnen Eizellen und eben nicht regelhaft in allen Eizellen vorliegt.
Nun kann man nachlesen an vielen Untersuchungen, dass die künstliche Befruchtung, also die In-vitro-Fertilisation, nicht nur verhindern kann durch Präimplantationsdiagnostik, dass behinderte Kinder geboren werden, sondern dass sie im Gegenteil vermehrt behinderte Kinder produziert. Wie passt das zusammen?
Na, es gibt im Grunde drei Mechanismen, die man bedenken muss. Das, was für die allerhäufigste Behinderung bei Kindern nach künstlicher Befruchtung verantwortlich ist, ist einfach die Tatsache, dass bei der künstlichen Befruchtung häufig Mehrlinge entstehen. Diese Mehrlinge dann ein erhöhtes Risiko haben, also meistens sind es ja Zwillinge, als Frühchen auf die Welt zu kommen, und wenn sie als Frühgeborene auf die Welt kommen, wiederum eine Neigung zu Hirnblutungen haben. Das ist die häufigste Ursache. Die zweite ist eine Sache, die einfach damit zu tun hat, welche Paare künstliche Befruchtung für sich in Anspruch nehmen. Man muss da von einer erhöhten genetischen Belastung bei diesen Paaren ausgehen, weil teilweise diese genetische Belastung gerade zu der Unfruchtbarkeit führt. Gut, das ist der nächste Grund. Und der letzte Grund ist, dass die Methode selbst zum Auftreten von Behinderungen wie zum Beispiel auch dem Angelman-Syndrom führen kann, die letztlich dadurch entstehen, dass die Befruchtung ein so empfindsamer Vorgang ist, dass es zu kleineren Schäden innerhalb der Befruchtung im Reagenzglas kommen kann, die dann eben auch dieses schwere genetische Syndrom zur Folge haben.
Also, und dann muss man noch dazu wissen, viele Behinderungen entstehen auch erst bei der Geburt, weil das auch ein fragiler Vorgang ist oder kurz danach. Das heißt, die ganze Diskussion ist ein bisschen in sich selbst gefangen. Einerseits kann man, das sieht man an Ihrem Beispiel, ganz viele Behinderungen gar nicht vorher feststellen, weil man sie gar nicht sucht, weil man gar nicht weiß, dass sie da sind. Man könnte sie auch vielleicht sowieso nicht feststellen, weil sie erst bei der Untersuchung vielleicht auch gerade entstehen oder dann bei der Geburt. Also was haben wir da für eine Diskussion vor uns? Sie haben ein behindertes Kind, Sie leben mit Ihrer behinderten Tochter. Wie sehen Sie diese Diskussion, die da jetzt wieder auf uns zukommt?
Naja, es nährt den, ich nenne es jetzt mal den Wahn, wir könnten Behinderung als Phänomen des Lebens tilgen. Und das ist etwas, was medizinisch einfach nicht zu erwarten ist. Wir können im Moment ungefähr ein Viertel der angeborenen Behinderungen überhaupt nur vorgeburtlich diagnostizieren. Über 90% der Behinderungen von Menschen werden nach der Geburt erworben. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass es immer weiter Menschen mit Behinderungen geben wird. Und auf der anderen Seite werden Familien, wie wir sind, immer wieder auch damit konfrontiert, warum wir denn nicht vorgesorgt hätten, dass wir kein Kind mit einer Behinderung seien. Mir wird immer wieder auch gesagt, Sie sind doch Ärztin. Wieso haben Sie da nichts unternommen? Das heißt, Menschen mit Behinderung wird letztlich auch das Lebensrecht abgesprochen. Und das ist die gefährliche Seite an diesem Wahn, man könne Behinderung vermeiden.
Merken Sie das tatsächlich persönlich? Also spricht man Sie wirklich darauf an? Merken Sie das, dass wenn wieder die Diskussion erneut im Schwange ist, wie das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sein wird, dass wieder über die Präimplantationsdiagnostik geredet wird, dass dann vermehrt Ihr Zusammenleben mit Ihrer behinderten Tochter in Frage gestellt wird?
Also dieses Infragestellen passiert tatsächlich ganz offen. Ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, auch von Leuten, die es eigentlich vielleicht besser wissen müssten, wie zum Beispiel Medizinstudenten, ob ich das denn mit meiner Tochter nicht gewusst hätte und was sie dann nicht fragen und nicht die entsprechenden Konsequenzen gezogen hätte. Diese Fragen sind unabhängig von solchen Anlässen, aber in solchen Fragen wird natürlich immer wieder auch, werden auch andere Aspekte einbezogen, die in so einer Situation, ja, ich sag mal, zugespitzt werden. Also zum Beispiel die Frage, wie teuer ist es eigentlich, wenn Menschen mit einer Behinderung eine Unterstützung brauchen? Und wie ist das Leben eigentlich? Und an dieser Stelle erlebe ich immer wieder, dass es überrascht, wenn ich davon spreche, dass meine Tochter, die sehr schwer geistig behindert ist, die eine schwere Epilepsie hat, aber insgesamt ein sehr glücklicher Mensch ist und dass unser Leben zwar ein sehr anstrengendes Leben geworden ist, aber deswegen keineswegs ein unglückliches. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Ausgrenzung, die Infragestellung. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die auch ja im Umgang mit behinderten Menschen vertraut sind und die ganz andere Botschaften transportieren. Aber das heißt, auch in der Gesellschaft gibt es nicht nur eine Richtung.
Aber die generelle Botschaft, die sich verstärkt durch diese Diskussion, ist die, Behinderte sind die, die man vergessen hat abzutreiben oder bei der PID übersehen hat.
So ist es, ja.
Und das ist für Sie eine spürbare Entwicklung?
Das ist für mich sehr schmerzlich, ja. Ja.
Professor Jean-Niklas Faust, stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Recht herzlichen Dank. Ausgemustert, Qualitätskontrolle in der Kinderproduktion, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Aldous Huxleys Brave New World und unserem Versuch in der Menschenproduktion.
8 Minuten dauerte es, bis die Röhrchen den Kasten durchlaufen hatten, erklärte der Direktor. 8 Minuten starker Röntgenbestrahlung waren nahezu das Äußerste, was ein Ei aushalten konnte. Einige gingen zugrunde. Die am wenigsten empfänglichen teilten sich in 2, die meisten trieben 4 Knospen, manche 8. Alle wurden in die Brutöfen zurückgebracht, wo sich die Knospen zu entwickeln begannen. Dann, nach 2 Tagen, wurden sie plötzlicher Kälte ausgesetzt und so im Wachstum angehalten. Nun trieben die Knospen ihrerseits 2, 4 oder 8 Knospen. Wenn es soweit war, erhielten sie eine fast tödliche Menge Alkohol zugesetzt, bildeten daraufhin abermals Knospen und dann, wenn die Knospe aus der Knospe entsprungen war, ließ man sie sich in Ruhe weiterentwickeln, da eine weitere Unterbrechung meist verhängnisvoll wirkte. Zu diesem Zeitpunkt wurden aus dem ursprünglichen Ei bereits 8 bis 96 Embryos. Gewiss ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Natur. Völlig identische Geschwister, aber nicht lumpige Zwillinge oder Drillinge wie in den alten Zeiten des Lebendgebärens, als sich ein Ei manchmal zufällig teilte, sondern Dutzendlinge, viele Dutzendlinge auf einmal. Ein Student war töricht genug zu fragen, wo da der Vorteil liege. Aber lieber Freund, der Direktor drehte sich mit einem Ruck zu ihm um, begreifen Sie nicht? Ja, begreifen Sie denn das nicht? Er hob den Zeigefinger mit feierlicher Miene. Das Bokanowski-Verfahren ist eine der Hauptstützen für eine stabile Gesellschaft. Menschen einer einzigen Prägung, in einheitlichen Gruppen, ein einziges bokanowskisiertes Ei liefert die Belegschaft für eine kleine Fabrik. 96 völlig identische Geschwister bedienen 96 völlig identische Maschinen. Seine Stimme bebte fast vor Begeisterung.
Aus Aldous Huxleys Brave New World, Produktionsjahr 1932. Professor Giovanni Maio, Medizinethiker an der Universität Freiburg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Der BGH stellt fest, dass PID, Präimplantationsdiagnostik, in bestimmten Fällen nicht strafbar ist. Das bedeutet, Ärzte dürfen potenziell behinderte Embryos aussortieren, verwerfen. Bleiben wir mal bei der Diskussion, die wir gerade mit Jean-Niklas Faust begonnen haben. Sie hat gesagt, was das für Sie als Mutter eines behinderten Kindes bedeutet. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Sprechen wir gerade über Eugenik, über genetische Zuchtwahl, über unwertes, weil behindertes Leben?
Ja, wir sprechen genau davon, dass wir jetzt auf dem Weg dazu sind, Leben auf Probe zu zeugen, um es dann nochmal zu prüfen, bevor wir es annehmen. Was wir haben, ist ja eine neue Kultur des Umgangs mit dem Leben, dass wir sagen, wir nehmen das Leben nicht bedingungslos an, ab dem Moment, da es existiert, sondern nur unter Vorbehalt. Das Leben wird erstmal geprüft. Es muss eine Prüfung bestehen und dann werden wir es annehmen unter bestimmten Bedingungen. Was wir da haben, und deswegen ist auch Huxley sehr gut, ist im Grunde eine Abkehr von der Vorstellung des Lebens als ein Geschenk, als eine Gabe, die sich eröffnet für uns. Wir haben jetzt nicht mehr das Leben als Geschenk, sondern immer mehr das Leben als Produkt, das Leben als ein Erzeugnis, das erst einmal einem Qualitätscheck unterzogen wird, bevor wir es dann wie ein anderes herzustellendes Produkt für uns annehmen. Und das ist ein Grundproblem und auch ein Paradigmenwechsel, weil das natürlich die Selbstzwecklichkeit des Menschen komplett in Frage stellt.
Das Leben als Produkt und das Kindermachen als Produktion, hat das dann noch was mit der Würde des Menschen zu tun oder schließt dies die aus?
Ja, das ist das Grundproblem, dass hier das Leben dann immer nur unter einem bestimmten Verwertungszusammenhang betrachtet wird und somit unter einer bestimmten interessegeleiteten Form von Zugang auf dieses Leben. Und wir damit eigentlich dem Leben selbst nicht mehr diesen Selbstzweck zusprechen, das Leben als Wert an sich. Das ist der Abschied, den wir hier dann feiern würden, wenn wir tatsächlich sagen würden, Präimplantationsdiagnostik, das soll in Zukunft erlaubt sein. Ich meine, dass das ein fataler Schritt wäre, weil wir damit natürlich Leben bewerten und Leben nicht mehr annehmen werden als etwas Gegebenes, sondern in einem Perfektionswahn versuchen werden, Leben sozusagen zu perfektionieren auf Kosten der Menschenleben, die nicht in unser Raster von gutem Leben hineinpassen.
Das heißt, das BGH-Urteil ist für Sie ein gewichtiger Schritt in die falsche Richtung und es müsste dann eine andere gesetzliche Regelung tatsächlich her.
Ja, also dieses Urteil ist für mich ein Desaster, weil ich finde, dass die Präimplantationsdiagnostik A, nicht mit dem Embryonenschutz vereinbar ist und B, auch nicht mit der Menschenwürde vereinbar ist. Und es gibt kein gutes Argument zu sagen, dass wir menschliche Embryonen, selbst wenn sie denn Genträger sind, verwerfen können sollten. Da gibt es für mich kein Argument, denn es ist ja so, dass wir beim Schwangerschaftsabbruch ja eine ganz andere Situation vorliegen haben. Dort geht es ja nicht um die Bewertung des vorgeburtlichen Lebens beim Schwangerschaftsabbruch, sondern nur um die Bewertung der Krisensituation der Frau. Und um die Frau eben in ihrer Krise, in ihrer Konfliktsituation nicht zu belasten, sieht der Gesetzgeber dort von Strafe ab. Aber er sagt, der Schwangerschaftsabbruch ist illegal, er ist rechtswidrig, außer wenn für die Frau Gefahr für das Leben und für die Gesundheit besteht. Nicht? Deswegen kann man die Präimplantationsdiagnostik nicht mit dem Schwangerschaftsabbruch vergleichen. Hier haben wir keine Konfliktsituation und wir würden hier Leben aussortieren, ausmerzen, im Grunde ohne, dass wir eine wirkliche Not haben. Denn es gibt ja auch Alternativen zur Präimplantationsdiagnostik. Wir können ja sagen, dann müssen wir eben dann auch lernen, möglicherweise Kinder zu adoptieren oder auch auf Kinder zu verzichten. Aber zu sagen, ich möchte unbedingt ein Kind und zwar ein solches Kind ohne dieses Gen, das halte ich für menschenverachtend und das wird sicherlich in unserem Land noch Diskussionen geben.
Aber wenn wir auf der einen Seite die In-vitro-Fertilisation, also dass die Zeugen im Reagenzglas erlauben und dann gleichzeitig die Ärzte aber gucken könnten, ob die Kinder behindert werden oder nicht, dann klingt es erstmal vernünftig, wenn sie das auch tun.
Ja, natürlich. Aus der Logik der Machbarkeit klingt das vernünftig. Mhm. Aus der Logik der Reproduktionsmedizin, die sich als Dienstleistungsgeschäft versteht, das sind ja alles private Kliniken, ist es vernünftig, dass man um die Paare buhlt und quasi alle Angebote unterbreitet, die die Paare wollen. Aber wir müssen doch genau hinschauen, was da eigentlich geschieht. Und was wir hier haben, ist doch, dass wir zunächst einmal testen, um dann zu sagen, will ich dieses Leben oder will ich es nicht. Das ist ein kategorialer Unterschied zum bisherigen Umgang mit Leben. Deswegen haben wir auch eine Veränderung des Gesetzes weg von der Bewertung des Embryos. Es gab ja früher eine andere Gesetzesregelung, die embryopathische Gesetzesregelung, dass wir gesagt haben, nicht der Embryo darf Grund dafür sein, dass man einen Abbruch vornimmt, sondern doch nur die Belastung für die Frau.
Also hier ist eine Grenze überschritten, sagen Sie, und diese Grenze gilt es zu diskutieren und die muss anders geregelt werden. Professor Giovanni Maio, Medizinethiker an der Universität Freiburg. Wir haben eine Diskussion, wir brauchen eine Diskussion, das ist das Fazit dieser Sendung, ausgemustert und eben haben wir gehört, sie ist auch richtig überschrieben worden, Qualitätskontrolle in der Kinderproduktion. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie etwas versäumt haben. Den Tag gibt es zum Nachhören bei www.hr2.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, wenn Sie wissen wollen, welche Themen wir angehen. Unsere Themen gibt es auch bei Twitter. Dort sind wir in einem Wort der Tag. So, das war's für heute. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.